Ja, liebe Gemeinde, heute ist Palmsonntag. Wir erinnern uns heute an den eigentümlichen, aber triumphalen Einzug Jesu nach Jerusalem auf dem Eselsfüllen, wie wir es in der Lesung gehört haben. Es waren ja spektakuläre Wunder durch Jesus geschehen. So schwang überall die Frage mit: War er nicht wirklich der Messias, der lang Ersehnte? Zugleich war er aber bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, den theologisch gebildeten und religiösen Machthabern, sehr umstritten. Nur wenige Tage später rief die Volksmenge, angefeuert von diesen Gegnern Jesu, lauthals und ohrenbetäubend: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Wie schnell konnte sich die Volksmeinung drehen? Wir wissen, in welch schwere Bedrängnis Jesus kam. Wir wissen, dass er einen Leidensweg gehen musste, bis hin zur Kreuzigung. Dass uns in der Betrachtung dieses Weges eine Kraft und Hilfe zufließen kann, ist eines der Geheimnisse Gottes. Die vielen Christen unserer Tage, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden auf der Welt, erleben das auf eindrückliche Weise. Aber auch hier bei uns, in unserem Leben, vor allem als Nachfolger Jesu, haben wir es mit Bedrängnissen, Schwierigkeiten und Dingen zu tun, die uns zu schaffen machen. So ist es gut, Wege zu finden und Hinweise zu bekommen, wie wir darin bestehen können. Es gibt im Alten Testament, im Propheten Jesaja, mehrere Gottesknechtslieder. Aus christlicher Sicht sind diese unter anderem auch klare Hinweise auf Jesus, unseren Erlöser, ja, den Erlöser der Welt, den Messias Israels. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Lied in Jesaja 50, die Verse 4 bis 9, unserem Predigttext, den ich jetzt vorlese. Gott, der Herr, so spricht dieser Gottesknecht, Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Da muss man sich einen Bärtigen vorstellen. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein. Denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen. Soweit unser Text. Dieser Text gehört eigentlich in den Lehrplan einer Jüngerschaftsschule. Dieser Gedanke hat mich zunächst etwas überrascht. Aber andererseits ist es nicht verwunderlich, denn Jesus sagt ja zu seinen Jüngern und darüber hinaus: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Jesus nachzufolgen heißt, sich an ihm zu orientieren und auszurichten. Und wenn Jesus in uns lebt, durch das Geschenk der Geburt von oben, Wenn er in uns lebt, dann will und kann er in uns vollbringen, was ihm entspricht. In sein Bild werden wir mehr und mehr verwandelt durch die Wirklichkeit, dass wir in ihm sind und er in uns. Dass diese existenzielle Glaubensverbindung immer mehr seine Gesinnung, sein Leben in uns zur Entfaltung bringt. Man kann es mit 3 Punkten beschreiben, worum es in diesem Text bezüglich der Jüngerschaft Jesu geht. Das erste ist das Hören. Das zweite ist das hilfreiche Reden. Und das dritte, Widerstand auszuhalten aus innerer Gewissheit. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Zwar wird im Text zuerst die Zunge, das Reden, erwähnt, es ist jedoch die Frage, welche Quelle dem Reden zugrunde liegt. Es gibt ja auch die flapsige Gebrauchsanweisung, die durchaus ihren Sinn hat. Vor Inbetriebnahme des Mundwerks bitte das Gehirn einschalten. Oder die Tatsache, dass wir 2 Ohren und nur einen Mund haben, die kann uns auch einen guten Hinweis geben. Es ist erwiesen, dass das Ohr und damit das Hören im Grunde das erste und das letzte im menschlichen Leben ist. Das Kind im Mutterleib nimmt über das Ohr den dort schon vorhandenen Hörsinn all das wahr, was direkt um es her und auch in der Umgebung der werdenden Mutter sich akustisch abspielt. Das ist faszinierend, sich das mal bewusst zu machen. Und deshalb ist das Reden der Schwangeren mit dem Baby im Bauch, die Musik, die es mithören kann, die Umgebung, die es akustisch wahrnimmt, vor allem auch den Herzschlag der Mutter. All diese Dinge sind erste Prägungen im Leben des Menschen. Und vom Lebensende weiß man, dass ein Mensch, wenn er zum Beispiel nicht mehr reden kann, selbst wenn er bewusstlos ist, immer noch hören kann. Deshalb ist es gut, gerade auch in solch einer Situation weiterhin sehr achtsam zu sein im Blick auf das, was man redet und wie. Und so ist es auch im Leben mit Gott. Für Israel als Volk Gottes ist das wichtigste Bekenntnis: Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. In 5. Mose 6. Und auch der Apostel Paulus sagt uns im Römerbrief, so kommt der Glaube aus der Predigt, Römer 10, 17, in einer anderen Übersetzung heißt es, so kommt der Glaube aus dem Hören auf das Wort Christi. Und das beginnt schon am Morgen. Die Vögel höre ich längst schon singen, wenn es noch dunkel ist draußen. Beim Wachwerden beginnt es, dass Gott zu uns redet. Sind wir bereit und interessiert, sein Reden als erstes wahrzunehmen, wenn wir aufwachen? Hören, wie Jünger hören, bedeutet, für seine Stimme sensibilisiert zu sein. Und deshalb die anderen Stimmen, die sich auch schon in der Frühe melden, beiseite zu schieben oder bewusst vorbeiziehen zu lassen. Solche Stimmen mit dummen Gedanken, mit Befürchtungen, die nicht vom Gottvertrauen geprägt sind. Also die kenne ich, diese Stimmen. Und es heißt, bereit zu sein, diesem Reden Gottes zu folgen, gehorsam zu sein. Es ist ein logischer Dreiklang in unserer Sprache: hören, horchen, gehorchen. Es braucht Übung dazu, um hören zu können, wie ein Jünger hört. Das könnten wir auch untereinander zum Gesprächsthema machen. Wie pflegen wir das Hören auf das Reden Gottes überhaupt? Und speziell noch am Morgen. Was hier mit dem Wort Jünger übersetzt wird, kommt von einem Wortstamm her, das so viel wie gewöhnen, einüben, lernen bedeutet. Das Leben mit Jesus, das Hören auf seine Stimme will eingeübt werden. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück, heißt es dann. Das kennzeichnet den Jünger, dass es nicht bloß beim Hören bleibt, sondern eben daraus das Tun folgt. Das war jetzt dieser erste Aspekt, das Hören. Und zum zweiten, zum Reden. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Die Zunge. Ein sehr wirksames Instrument in unserem Miteinander. Im Schwäbischen gibt es den Ausdruck für jemanden, der oder die mit viel Vehemenz in Unterhaltungen dominierend auftreten kann. Da sagt man dann vielleicht, der oder die hat das Schwertgosch. Ich weiß nicht, ob das schon mal gehört habt. Damit ist eher eine unangenehme Art des Redens gemeint. Aber so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an, heißt es im Jakobusbrief. Von der Zunge können also auch verheerende Wirkungen ausgehen. Die Zunge, wie sie Jünger haben, wird allerdings Positives bewirken. Dieses aufbauende Reden lebt vom vorausgegangenen Hören. Von der Verbindung mit Jesus. Und so wächst im Lebensspiel der Nachfolge auch die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und deren Situation, ihre Befindlichkeit zu erkennen. Und dazu kommt das Gespür, den rechten Moment für das ermutigende Wort zu erkennen, das dem anderen in diesem Moment auch wirklich hilft. Und das verändert eine Atmosphäre unter uns, wenn das geschieht, zum Beispiel während des Kirchencafés oder in anderen Begegnungen untereinander, auch beim Gebetsdienst. Also diese beiden Aspekte des Hörens und des aufbauenden Redens klingen sehr positiv in unseren Ohren. Und jetzt kommt noch der dritte Punkt, wo es darum geht, einen Widerstand, eine Bedrängnis auszuhalten. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Wir erkennen in diesen Aussagen das Erleben Jesu, als ihm der Prozess gemacht wurde zum Beispiel. Sich das konkret vorzustellen, was wir in diesen Tagen tun und es gegenwärtig haben, wie er gegeißelt wird, wie ihm die Dornenkrone aufgedrückt wird und das Blut runterläuft, wie er angespuckt und gedemütigt wird vor aller Augen, er, der vollkommen unschuldig ist. Es ist eigentlich unerträglich. Aber wenn wir diese Worte des Gottesknechtslieds betrachten, dann blitzt da etwas hervor, das uns das Ganze nochmals mit anderen Augen auch sehen lässt. An dieser Stelle können wir erkennen, dass Jesus nicht bloß nur so ganz passiv das alles mit sich geschehen lässt. Ich bot meinen Rücken dar und meine Wangen. Mein Angesicht verbarg ich nicht. Da ist eine Widerstandskraft zu sehen. Sie hält zwar das verhängnisvolle Geschehen, das da kommt, nicht auf, verdeutlicht aber etwas von einem Selbstbewusstsein, das den Peinigern diesen Widerstand zeigt und vor Augen führt und signalisiert, dass hier Unrecht geschieht und er dieser Demütigung mit einer großen Würde standhält. Wie ist er dazu in der Lage? Was gibt ihm die Fähigkeit zu solch einer Haltung? Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Weil Gott ihm hilft, kann er diese Sache bestehen und sein eigenes Angesicht hart machen wie einen Kieselstein. Aus der inneren Gewissheit heraus, dass Gott auf seiner Seite steht, kann er all das, was ihn fertig machen soll, an sich abprallen lassen. So begegnet er aktiv dem, was über ihn hereinbricht, über ihn verhängt wird. Er ist vor Gott im Recht. Er weiß, wer ihn gerecht spricht, worauf alles letztlich hinauslaufen wird. Diese tiefe, im Herzen verankerte Gewissheit befähigt ihn zu diesem wirksamen, passiven Widerstand, zu dieser Resilienz. In allem hat er den unanfechtbaren Beistand und Helfer und kann sagen, siehe Gott, der Herr hilft mir, wer will mich verdammen? Diese Beschreibung des Gottesknechts will uns selber auch in den weniger dramatischen Bedrängnissen unseres eigenen Lebens zu Hilfe werden. Sei es bei Streitigkeiten in der Familie, bei Konflikten in der Nachbarschaft, wenn man in der Arbeit gemobbt wird oder was es alles sein mag. Wir kennen solche Situationen. Und gerade darin können wir von dieser Jüngerschaftsschullektion lernen, die uns hier gegeben wird. Noch etwas zum Schluss. Mir ist bei der Vorbereitung Bonhoeffer eingefallen. Und noch einer. Nawalny, der russische Regimekritiker, der letztes Jahr in Sibirien ums Leben gekommen ist. Er war zwar lange ein idealistischer Atheist, aber circa 2020 im Zug seines Überlebenskampfes nach dem Giftanschlag und seiner Behandlung in Berlin ist er zum Glauben gekommen an Jesus. Und sehr erstaunlich war ja, dass er dann wieder nach Russland reiste im Wissen, dass ihm dort erneut Gefängnis, Folter und auch der Tod droht, was ja dann auch passiert ist. In einer Sendung des Bayerischen Rundfunks anlässlich seines Todes sagte der Kommentator Folgendes unter dem Titel Nawalny und die Sprengkraft des Glaubens. Ich zitiere. Ein Christ bietet den Unrechtsherrschern die Stirn, weil er keine Angst hat und überzeugt ist von der Botschaft Jesu. Nein, das Christentum hat nicht abgewirtschaftet. Seit Anbeginn verleiht der Glaube Menschen eine Kraft, die ausreicht, um Mauern und Bastionen der Ungerechtigkeit zum Einsturz zu bringen. Es ist nur eine Frage der Zeit, auch in Russland. Soweit der Kommentator im Rundfunk. Man weiß, dass Nawalny aus den Seligpreisungen, besonders die eine Seligpreisung, wichtig war. Selig sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das ist vorhin in dem Lied auch aufgeklungen. Pures Glück. Wie gut, dass wir in Bedrängnissen, in kleineren wie größeren, einen Beistand haben, in dem wir uns bergen können und der uns in Ehren durchbringt, auch wo es aussichtslos zu sein scheint. Besinnen wir uns darauf, jetzt auch in den Liedern, die jetzt folgen. Amen.